Die Schilddrüse ist klein, aber sie reguliert die zentralen Prozesse unseres Stoffwechsels. Unterfunktion und Überfunktion sind keine Diagnosen, sondern Signale. Signale dafür, dass der Organismus aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und genau deshalb lohnt es sich, die Schilddrüse nicht isoliert zu betrachten, sondern immer im Kontext des gesamten Systems.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Hallo Menschen, willkommen zu einem neuen Paracelsus Lab Deep Dive. Die Schilddrüse ist ein kleines, schmetterlingsförmiges Organ, das direkt vor dem Schildknorpel am Hals liegt. Man kann sie also quasi direkt spüren, ne, da wo man unseren Schildknorpel, den Kehlkopf, fühlen kann, ertasten kann. Es ist ein Organ, das nur etwa 20 Gramm wiegt und trotzdem zu den wichtigsten Regulationsorganen unseres Körpers gehört. Denn Schilddrüsenhormone beeinflussen nahezu jeden Bereich unseres Stoffwechsels. Zum einen die Energieproduktion, Körpertemperatur, aber auch Herzfrequenz, Darmbewegung, Gehirnfunktion, Stressreaktion, Wachstum und Entwicklung. Man kann es so formulieren. Die Schilddrüse ist die Peitsche des Organismus in Ruhe. Solange sie funktioniert, läuft der Stoffwechsel stabil. Wenn sie aus dem Takt gerät, gerät der gesamte Organismus aus dem Rhythmus. Und das passiert erstaunlicherweise deutlich häufiger, als man denkt. In westlichen Ländern haben etwa 5-10% der Bevölkerung eine manifeste Schilddrüsenerkrankung mit einer deutlich höheren Dunkelziffer. Die meisten Menschen sprechen dabei von zwei Dingen. Einmal der Schilddrüsenunterfunktion oder der Schilddrüsenüberfunktion. Doch diese Begriffe beschreiben keine Krankheit, sondern einen Zustand. Und genau darum geht es in dieser Episode, die Schilddrüse wirklich einmal zu verstehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, nehmen wir uns dieses Thema doch mal in einem Deep Dive vor. Was ist die Schilddrüse eigentlich? Die Schilddrüse gehört zum endokrinen System, also zu unserem Hormonsystem. Das ist den meisten klar, das steckt in dem Wort Drüse schon drin. Und ihre Hauptfunktion ist die Produktion von zwei zentralen Hormonen für unseren Stoffwechsel, für unseren ganzen Organismus. Und das sind die Hormone T4 und T3. Wenn wir sie aussprechen, sprechen wir bei T4 von Thyroxin und bei T3 von Triiodtriodin. Dabei ist wichtig, T4 ist überwiegend ein Transport- oder Speicherhormon und die eigentliche biologische Aktivität entsteht durch das T3. Die Frage, die sich dann viele stellen, wie wirken Schilddrüsenhormone eigentlich? Naja, sie tun das auf unterschiedlichen Ebenen. Der eine wichtige Aspekt ist, dass sie unmittelbar und direkt die Expression unserer Gene mitsteuern können. Das bedeutet, T3, also das aktive Hormon, gelangt in die Zelle und bindet am Zellkern an Schilddrüsenhormonrezeptoren, die dort vorhanden sind. Und diese Rezeptoren regulieren dann die Genexpression. Das bedeutet, T3 entscheidet darüber, welche Enzyme gebildet werden, wie hoch der Energieumsatz einer Zelle ist, wie stark Zellen auf andere Hormone reagieren. Und damit wirken Schilddrüsenhormone praktisch in jedem Organ, in jedem Gewebe, in jeder Zelle. Ebenfalls ein wichtiger Aspekt ist die Regulation unseres Energiestoffwechsels. T3 steigert die Aktivität der Mitochondrien, den Sauerstoffverbrauch der Zellen, damit auch die Energiegewinnung, also die ATP-Produktion und am Ende auch die Wärmeproduktion. Das erklärt dann typische Symptome, wenn zu wenig Schilddrüsenhormone vorhanden sind, nämlich Müdigkeit, Kältegefühl und ein verlangsamter Stoffwechsel und bei zu viel Schilddrüsenhormonen Nervosität, Hitzegefühl und Herzrasen. Ein weiterer spannender Aspekt der Schilddrüsenhormone ist die Verstärkung anderer Hormonsysteme. Das bedeutet, Schilddrüsenhormone beeinflussen die Empfindlichkeit gegenüber anderen Hormonen, unter anderem von Stresshormonen, Adrenalin und Noradrenalin oder von Insulin oder unterschiedlichen Wachstumshormonen. All das steht in einem engen Zusammenhang und sie wirken damit wie eine Art Verstärker anderer hormoneller Signale im Körper. Die Schilddrüse arbeitet nicht isoliert, wie man sich das vielleicht vorstellen würde, sodass einfach nur T3 und T4 ausgeschüttet wird, sondern es gibt, wie bei den meisten Hormonsystemen, einen sogenannten hormonellen Regelkreis und der beginnt, wie so oft, im Gehirn und im Gehirn an einer ganz bestimmten Struktur, nämlich dem Hypothalamus. Der Hypothalamus seziniert ein Hormon, das nennt sich TRH, also Thyroidea Releasing Hormon. Das bedeutet, es ist die Information für die Hypophyse, die dann im Anschluss das bekannte TSH ausschüttet. Thyroidea stimulierendes Hormon. Und TSH wirkt dann anschließend direkt auf die Schilddrüse und erfüllt dabei unterschiedliche Aufgaben. Es stimuliert die Produktion von Schilddrüsenhormonen. Es fördert aktiv die Aufnahme von Jod aus dem Blut. Es regt die Bildung von Thyroglobulin und Thyroperoxidase an. Und es stimuliert die Freisetzung am Ende auch von T3 und T4. Sinken die Schilddrüsenhormone im Blut, und das erklärt diesen Regelkreislauf, steigt die TSH-Menge im Blut, das heißt die Ausschüttung aus der Hypophyse, weil es quasi rückgemeldet wird an das Gehirn, dass T3 und T4 erniedrigt ist. Und das nennt sich dann klassisch eine negative Feedbackschleife, die dadurch entsteht. Jetzt lass uns nochmal auf die Schilddrüsenhormone grundsätzlich schauen. Neben den jetzt schon erwähnten T3 und T4 Hormonen, die wichtig sind für den Stoffwechsel, produziert die Schilddrüse aber noch ein anderes Hormon. Das möchte ich nur einmal ganz kurz erwähnt haben, weil es manchmal neben rausfällt. Das nennt sich Calcitonin. Calcitonin spielt eine wichtige Rolle im Calciumstoffwechsel. Es senkt den Calciumspiegel in der Blutbahn, ist also wichtig für den Einbau von Calcium im Knochen. Und auch dieses Calcitonin hat einen Gegenspieler, also Calcium verfügbar zu machen. Dieses Hormon nennt sich Parathormon. Dieses Parathormon finden wir in der Nebenschilddrüse. Aber Achtung, die Nebenschilddrüse ist ein eigenständiges Organ. Dennoch sind beide Hormone, Calcitonin und Parathormon, wichtig für den Calciumstoffwechsel und dementsprechend auch für die Knochenfunktion. Aber wenn wir heute auf die Schilddrüse schauen, gucken wir natürlich primär auf T3 und T4. Wir sollten einen Blick auch darauf werfen, wie diese Hormone synthetisiert werden, also wie sie gebildet werden. Und jetzt wissen einige logischerweise, es braucht dafür den ein oder anderen Baustein, damit das überhaupt stattfinden kann. Einer der gängigen Bausteine, den habe ich gerade eben auch schon mal mit erwähnt, ist Jod. Das kennen die meisten. Und es braucht Eiweiß bzw. eine spezifische Aminosäure, die der Körper auch selbst bilden kann, also eine nicht essentielle Aminosäure, die nennt sich Tyrosin. So, im ersten Schritt der Schilddrüsenproduktion muss aber erstmal Jod aufgenommen werden. Jod wird quasi aktiv aus dem Blut in die Schilddrüsenzellen transportiert. Und jetzt passiert etwas, was wichtig ist, nämlich die sogenannte Jodierung. Das heißt, Jod wird an Tyrosin, an dieser Aminosäure, angehängt. Und das funktioniert mit einem Enzym, das haben einige auch schon mal gehört. Das nennt sich Thyroperoxidase, abgekürzt TPO. Die ein oder anderen haben damit schon mal irgendwie eine Verbindung gehabt vielleicht. So, wenn ich jetzt also Jod an Tyrosin bilde, dann entstehen daraus Monojod-Tyrosin oder Dijod-Tyrosin. Also Monojod, ein Jodatom mit Tyrosin, und Dijod, zwei Jodatome und Tyrosin. Und diese Pakete von Mono- und Dijod-Tyrosin werden dann gekoppelt. Zwei Dijod-Tyrosin-Pakete werden zusammengepackt zu T4 und ein Monojod-Tyrosin und ein Dijod-Tyrosin zu T3. Dann wird das zusammengepackt. Die Hormone werden dann anschließend auch mit einem wichtigen Eiweiß verbunden, nämlich Thyroglobulin, und dann erstmal gespeichert. Das bedeutet also auch, dass die Schilddrüse einen Hormonvorrat für mehrere Wochen besitzt, wenn alles gut funktioniert. So, und dann ist wichtig zu verstehen, das hatten wir gerade schon erwähnt, T4 ist quasi wie eine Art inaktive Form und erst T3 ist dann die aktive Form. Das heißt, wenn wir in der Blutbahn messen, mengenmäßig auch, ist deutlich mehr T4 vorhanden, und die Umwandlung in T3 findet größtenteils außerhalb der Schilddrüse statt. Und diese Umwandlung passiert in verschiedenen Geweben bzw. Organen, der Großteil in der Leber, aber eben auch in der Niere, in der Muskulatur, im Darm, teilweise im Gehirn. Auch das Gehirn kann selbst Schilddrüsenhormone mitproduzieren. Der Grund ist logischerweise sinnvoll und wichtig. Der Körper kann dadurch sehr spezifisch in jedem Gewebe individuell regulieren, wie viel aktives Schilddrüsenhormon tatsächlich notwendig ist. So, und damit diese Umwandlung von T4 zu T3 überhaupt stattfinden kann, wer hätte es gedacht, braucht es wieder ein Enzym. Und dieses Enzym bindet quasi jetzt nicht Jod, sondern nimmt ein Jodatom weg. Das steckt dann auch wieder in dem Namen Dejodasen. Da gibt es unterschiedliche von. Und die sorgen letztendlich dafür, dass von T4 ein Jodatom abgespalten wird. Aber dass Dejodasen überhaupt funktionieren können, dafür brauchen wir spezifische Mikronährstoffe, insbesondere Selen, Zink, und wir brauchen einen energetischen Zustand, nämlich ausreichend Energieverfügbarkeit, was vielleicht für die einen oder anderen erklärt, wenn es Energiemangelsituationen gibt, dass Schilddrüsenhormone nicht gut umgewandelt werden können. So, und dann gibt es noch einen Zwischenschritt, der sich im Laufe der Evolution mitentwickelt hat, und der besteht darin, dass auch aus T4 etwas anderes gebildet werden kann, was wir als Reverse T3 quasi messen können, eine inaktive Form des T3s. Und das ist ein Schutzmechanismus des Organismus, der gerade bei Stress eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, ich habe eine schnelle Umwandlung statt direkt den T3 in ein Reverse T3. Das steigt dann an, das kann man in der Blutbahn auch quasi mitbestimmen und schränkt auf Dauer und bei dauerhaftem Stress auch die Schilddrüsenfunktion mit ein. So, jetzt lasst uns nochmal zurückkommen zu den Symptomen, die wir eben eingangs schon angesprochen haben und die wichtig sind, nochmal einzuteilen. Wir hatten gesagt, Symptome lassen sich grob clustern in zwei Bereiche, einmal die Unterfunktion und einmal die Überfunktion. Symptome der Unterfunktion sind Müdigkeit, Gewichtszunahme, Kältegefühl, Verstopfung, depressive Verstimmung, trockene Haut. Und da wird schon klar, natürlich, es wirkt sich auf alle Bereiche auf, die mit dem Energiestoffwechsel zusammenhängen, aber eben auch Gehirnfunktion und vieles mehr. Und dann haben wir Symptome noch der Überfunktion. Da reden wir dann quasi, wenn zu viel Schilddrüsenhormon vorhanden ist, von Nervosität, Herzrasen, Gewichtsverlust, Wärmeintoleranz, Zittern, Schlafstörungen, Verdauungsprobleme, schnelle Darmbeweglichkeit, Durchfälle. Aber, und das ist jetzt wichtig, die Symptome der Überfunktion oder Unterfunktion schließen dann nicht auf eine Erkrankung im Sinne von einer Schilddrüsenunterfunktion als Erkrankung. Sie zeigen eigentlich nur, hier sind zu wenig Schilddrüsenhormone oder zu viel Schilddrüsenhormone. Die Unterfunktion und Überfunktion ist nicht direkt die Ursache der Störung und deshalb lohnt es sich mal, auf die Ursachen von Schilddrüsenunter- und Überfunktion zu schauen. Die erste Unterfunktion, da sind auch mehr Menschen von betroffen und damit auch die häufigste Ursache der Unterfunktion, ist die sogenannte Hashimoto-Thyreoiditis. Itis, da steckt schon wieder Entzündung mit drin und die ein oder anderen wissen, okay, hier scheint das Immunsystem eine Rolle zu spielen und genau das passiert. Es ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem das Schilddrüsengewebe angreift. Ein typischer Messwert, den wir dafür haben, wir haben eben die TPOs schon angesprochen. Ja, genau gegen diese TPOs werden dann unter Umständen Autoantikörper gebildet. Und dann können wir uns vorstellen, kann nachher Jod und Tyrosin nicht mehr zusammengepackt werden und es kann nicht ausreichend Schilddrüsenhormon produziert werden. Und langfristig führt es dann auch zu Zerstörung der Schilddrüse. Aber wir sehen, es ist keine primäre Schilddrüsenerkrankung, sondern ein autoimmuner Prozess, der sich an der Schilddrüse manifestiert. Und dann haben wir für die Überfunktion eine andere Autoimmunerkrankung, die nennt sich Morbus Basedow. Das kennen die ein oder anderen auch, ist nicht ganz so häufig, aber ebenfalls eine Autoimmunerkrankung. Und hier haben wir Antikörper, die den TSH-Rezeptor quasi stimulieren. Und was hatten wir nochmal gesagt? TSH sorgt dafür, dass die Schilddrüse quasi aktiv wird in der Produktion von Schilddrüsenhormonen und sorgt damit auch aktiv dafür, dass Jod aufgenommen wird. Und es kommt durch die Überstimulation durch die Antikörper zu einer erhöhten Aufnahme von Jod und erhöhten Produktion von Hormonen. Und dann haben wir die Symptome der Überfunktion. So, aber es gibt auch andere Möglichkeiten außerhalb der Autoimmunprozesse. Einen Prozess, den habe ich eben schon am Rande mit erwähnt, das sind die stressbedingten funktionellen Unterfunktionen während chronischen Stressbelastungen. Ne, wir hatten angesprochen, dass die Umwandlung von T4 zu T3 quasi reduziert wird. Es gibt eine Zwischenstufe, die gebildet wird, das sogenannte Reverse T3. Und der Stoffwechsel wird dabei bewusst gedrosselt, was auch hier aus einer evolutionären Perspektive extrem sinnvoll sein kann. Denn unter Stress soll nicht die Schilddrüse arbeiten und den Stoffwechsel auf Wachstum umprogrammieren, sondern unter Stress muss eigentlich das Problem erstmal gelöst werden. Ja, wir wussten nicht, dass es sich dann dauerhaft um chronischen Stress handeln wird. So, stressbedingte funktionelle Störungen, die sich eher in Unterfunktionen auswirken, ohne autoimmunen Prozess. Und dann finden wir noch etwas, auch gar nicht so selten, was wir als Low-T3-Syndrom bezeichnen. Ein besonders interessantes Phänomen, das ist auch keine Schilddrüsenerkrankung direkt, sondern sie tritt häufig bei anderen schweren Erkrankungen mit auf, bei Entzündungsprozessen, bei Traumata. Auch hier der Blick nochmal Richtung chronischen Stress. Oder, und das ist vielleicht für viele auch nochmal interessant, in sehr langen Fastenzeiten oder wenn man dauerhaft in so einem Energiedefizit, Kaloriendefizit sich bewegt, dann kann es sein, dass die T3-Verfügbarkeit einfach reduziert ist, erniedrigt ist quasi. Wir würden, wenn wir es messen würden, niedriges T3 sehen, vielleicht normales T4 und meist auch einen normalen TSH-Wert. Die Schilddrüse dabei ist nicht erkrankt. Der Körper reduziert vielleicht gezielt die Verfügbarkeit von T3, das ist die eine Möglichkeit. Oder nährstoffbedingt kann es natürlich auch sein, dass zu wenig T3 gebildet werden kann oder dann eben zur Verfügung steht. Und wichtige Baustoffe dafür, die schauen wir uns auch auf jeden Fall noch an, dass Schilddrüsenhormone überhaupt gebildet werden können. Jetzt lasst uns den diagnostischen Teil nochmal komplettieren. Wir haben schon gesagt, man kann unterschiedliche Parameter messen, die sinnvoll sind. Die Standardmessung, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mal wissen, wie es meiner Schilddrüse geht, die ist auch nach wie vor immer noch die Standardmethode. Wir würden nicht die direkten Schilddrüsenhormone messen, sondern erstmal die Vorstufe, nämlich TSH. Das thyroidea stimulierende Hormon der Hypophyse, weil, was würde uns das sagen, wenn der Wert deutlich erhöht ist, spricht es funktionell dafür, dass wahrscheinlich zu wenig Schilddrüsenhormone vorhanden sind. Und ist der Wert des TSH zu niedrig, scheinen sehr viele Schilddrüsenhormone unterwegs zu sein. Und dann könnte man abklären, ob eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion besteht. Aber es wird nicht direkt in der Schilddrüse gebildet. Es gibt mir also auch keine direkte Auskunft. Es macht durchaus Sinn, die Diagnostik vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas zu erweitern. Warum? Um wirklich herauszufinden, habe ich genügend Speicher- und Transporthormon? Das ist das sogenannte FT4, was ich in der Blutbahn bestimmen würde, also freies Thyroxin, oder eben das FT3, also das aktive Schilddrüsenhormon. Und eigentlich, und mittlerweile sind viele auch im präventivmedizinischen Bereich eher der Meinung zu sagen, okay, wir sollten, um eine Auskunft zur Schilddrüse zu bekommen, erstmal nicht nur mit TSH anfangen, sondern zumindest FT3, vielleicht auch FT4, um dann auch die Schilddrüse gesamt beurteilen zu können. Weil wir eben wissen, dass ein TSH-Wert in bestimmten Situationen, auch ohne autoimmunen Prozess, vielleicht in einem normalen Bereich liegen kann, aber FT3 dann vielleicht erniedrigt ist oder das Verhältnis zwischen FT3 und FT4 nicht stimmig ist und so vielleicht das ein oder andere übersehen wird, was bei vielen Menschen dann doch auch zu Problemen führen kann. So, und wenn man in der Diagnostik weitergeht und findet heraus, okay, hier manifestiert sich eine Unterfunktion oder eine Überfunktion, dann können wir der Ursachenforschung weitergehen und wir würden bei dem Verdacht auf einen Autoimmunprozess eben auch schauen, okay, finden wir hier Antikörper gegen bestimmte Schilddrüsenstrukturen oder Enzyme? Ich hatte es eben schon erwähnt, die Thyreoperoxidase, also TPO, die wird typischerweise bei der Hashimoto-Thyreoiditis angegriffen. Da kann man Antikörper gegen feststellen und das wäre quasi ein Teil, ein typischer Teil der Diagnostik, Antikörperdiagnostik, um herauszufinden bei einem erhöhten Wert zusammen mit einer Unterfunktion, was quasi für eine Hashimoto-Thyreoiditis sprechen würde. Und für die Schilddrüsenüberfunktion würde man den TSH-Rezeptor-Antikörper mit bestimmen. Das nennt sich abgekürzt TRAC oder T-RAC, wie man es auch immer aussprechen mag. Das heißt, hier würden wir auch spezifische Antikörper feststellen. Aber nochmal, die Messung würde an der Stelle eine Information über das Immunsystem wiedergeben, die sich quasi an der Schilddrüse manifestiert. Darüber hinaus gibt es auch Antikörper gegen das Thyroglobulin. Auch diese Thyroglobulin-Antikörper, ne, die notwendig sind nachher, um die Schilddrüsenhormone zu speichern oder zu binden, da finden wir häufig Thyroglobulin-Antikörper auch bei der Hashimoto-Thyreoiditis. Macht Sinn. Wenn das nicht funktioniert, kann es nicht gespeichert werden und es würde eher in einer Unterfunktion münden. So, wichtig für die Interpretation, die Antikörper zeigen eine Immunreaktion, aber sie sagen nicht automatisch aus, wie stark die Schilddrüse beeinträchtigt oder geschädigt ist. So, es macht wenig Sinn, nur mal die Antikörper zu checken, ohne zu wissen, was die Schilddrüse macht. So, Schritt Nummer 1 wäre, bei einem Verdacht auf eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, sich die Schilddrüsenhormone anzuschauen, also FT3 und FT4 und natürlich auch TSH, aber in der Kombination. Und bei dem Verdacht auf einen Autoimmunprozess, wenn es passen sollte, kann man hier spezifisch die Antikörper testen. Aber logischerweise, TRAC nur bei Überfunktion und Thyroglobulin-Antikörper oder TPO-Antikörper eben bei Unterfunktionsproblematiken. Jetzt stellt sich logischerweise die Frage, wie können wir die Therapie mit aufbauen, vielleicht auch naturheilkundlich begleiten, worauf sollten wir achten? So, das heißt, und das wissen die meisten, im Falle einer Unterfunktion, die deutlich häufiger auftritt, ist die Standardtherapie welche? Wir geben ein Hormonpräparat, was sich L-Thyroxin nennt. Und was war nochmal L-Thyroxin? Genau, es ist einfach nur T4. Das ist die Standardtherapie, die hier durchgeführt wird. Das heißt, statt die Schilddrüse jetzt spezifisch zu unterstützen in der Produktion, gebe ich einfach T4 in den Kreislauf mit rein und dann habe ich ja Deiodasen, das kann umgewandelt werden in T3. Ich habe quasi genügend Speicherhormon, was ich in den Körper geben kann und dann kann T3 dementsprechend arbeiten. Das wäre die Standardtherapie, aber Therapie im Sinne von, okay, wir überbrücken die jetzt aufgetretene Störung im Bereich der Schilddrüse. Es gibt auch weitere Präparate, die sowohl T4 als auch T3 kombinieren. Auch die setzen einige Ärztinnen und Ärzte in der Therapie mit ein, um das spezifischer ausgestalten zu können. Das macht durchaus Sinn. Eine andere Ebene, die man gehen kann oder sich auch darüber Gedanken machen kann, wenn man herausgefunden hat, dass vielleicht bestimmte Mikronährstoffe fehlen oder die Schilddrüsenfunktion spezifisch unterstützt werden soll. Das kennen die meisten, mindestens mal die, die in ihrem Speisesalz auch etwas Jod vorhanden haben. Wenn wir nämlich Jod mehr dem Körperkreislauf hinzufügen, dann kann auch mehr Jod aufgenommen werden. Für viele ist das schon mit der Grund, warum es überhaupt zu Unterfunktionen kommen kann. Aber, und das ist wichtig, wir haben noch ein paar andere Kofaktoren, die entscheidend sind. Neben Jod, was als zentraler Baustein entscheidend ist, ist dann auch wichtig, dass wir ausreichend Tyrosin haben. Jetzt hatte ich schon erwähnt, Tyrosin ist eine nicht essentielle Aminosäure, die muss also nicht unbedingt über die Nahrung aufgenommen werden. Man kann die mikronährstoffseitig natürlich mit integrieren, auch Tyrosin direkt supplementieren. Der ernährungsspezifische Ratschlag wäre hier natürlich ausreichend Eiweißversorgung, um das mit abzudecken. So, was ist dann noch wichtig für die Schilddrüse? Etwas, was häufig auch nicht direkt ins Auge fällt, ist nämlich die Verfügbarkeit von Eisen an der Stelle. Also Eisenmangelsituationen gehen dann gerne auch einher mit zu wenig Schilddrüsenhormonen und Unterfunktionen. Selen und Zink hatten wir schon gesprochen. Selen insbesondere für die Deiodasenaktivität, also für die Umwandlung von T4 zu T3, auch eine sinnvolle Ergänzung bei der Therapie mit L-Thyroxin, damit es besser umgewandelt werden kann. Und am Ende auch Vitamine spielen hier eine entscheidende Rolle, insbesondere Vitamin A, also Retinol. Am Ende sind diese Mikronährstoffe notwendig für die Hormonsynthese, diese Umwandlung, diese Konversion, diese Konvertierung von T4 in T3 und für die Funktion der Rezeptoren. So, und ernährungsseitig können wir natürlich auch ein paar Dinge mit berücksichtigen. Wenn wir wissen, dass Jod eine ganz entscheidende Funktion für die Schilddrüse einnimmt, dann gibt es bestimmte Lebensmittel, die ich zumindest einmal erwähnt haben möchte, die die Jodaufnahme gegebenenfalls hemmen können. Wir reden hier vor allen Dingen von pflanzlichen Substanzen und diese Ursache oder die Substanzen, die darin enthalten sind in den Pflanzen, sind sogenannte goitrogene Substanzen. die finden wir in verschiedenen Lebensmitteln, wie beispielsweise in Kohl, Weißkohl und Rotkohl, in Brokkoli, in Blumenkohl, Rosenkohl, Grünkohl, Pak Choi, in Soja, in Hirse, in Süßkartoffeln, in Maniok beispielsweise. Aber um das relativ klar nochmal herauszustellen, dabei geht es vor allen Dingen darum, wenn wir über rohen Verzehr sprechen, wenn schon ein Jodmangel besteht unter Umständen und der nicht ausgeglichen ist oder eine andere Form der eingeschränkten Schilddrüsenfunktion, dann sollte man eher versuchen, darauf zu verzichten. Und man muss auch erwähnen, Kochen und Erhitzen sorgt dafür, dass diese goitrogenen Substanzen deutlich reduziert werden können. Das bedeutet, im Normalfall ist es erstmal kein Problem, diese Lebensmittel zu essen. Bei Menschen mit Schilddrüsenauffälligkeiten oder Symptomen in dem Bereich sollte man nochmal spezifisch schauen. Auch das Thema Soja und Gluten beispielsweise bei der Hashimoto-Thyreoiditis mit berücksichtigen. Das sind nochmal individuelle Einstellungen, die man mit berücksichtigen sollte. Aber grundsätzlich gilt, diese eben erwähnten Lebensmittel sind im normalen Maße und gut zubereitet, gekocht, erhitzt, auch verträglich. Die Schilddrüse ist kein isoliertes Organ. Sie steht in enger Verbindung, und ich glaube, das ist schon relativ klar geworden, mit anderen Organsystemen, insbesondere dem Immunsystem, dem Stresssystem. Im gesamten Energiestoffwechsel spielt es eine wichtige Rolle und natürlich auch dem Darm. Und hier ist wichtig, dass man versteht, dass Symptome an der Schilddrüse, die sich in Unter- oder Überfunktion manifestieren, eher eine Situation sind, die Teil eines größeren Regulationsproblems sind. Wenn wir in der Therapie ausschließlich Hormone ersetzen, behandeln wir möglicherweise die Folge und die auch relativ effektiv, aber nicht wirklich die Ursache. Sicherlich für Therapeutinnen, Therapeuten, Ärztinnen und Ärzte, die jetzt hier auch gerade zuhören, kennen das in ihrem Alltag. Trotz dann irgendwie eingestellter Schilddrüsenhormone passen die Symptome immer noch nicht ganz oder sind noch nicht ganz verschwunden, machen immer noch ein Problem. Das bedeutet relativ klar, immer wenn wir auf die Schilddrüse schauen und mehr Informationen bekommen, ja, wir sehen viele Symptome, wenn es hier zu Störungen kommt, aber diese Wechselwirkung ist wichtig. Und von daher sollten wir wirklich in der Therapie mehr darauf schauen und die Frage stellen, wo haben wir die Ursache? So, liegt ein autoimmuner Prozess vor? Gibt es chronische entzündliche Prozesse? Besteht dauerhafter oder chronischer Stress? Oder gibt es Nährstoffdefizite, gerade im Mikronährstoffbereich, wie eben schon erwähnt? Und das sollte definitiv eine Berücksichtigung finden und nicht nur einzustufen, okay, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine Überfunktion und dann ist das so, einfach mit dem Medikament eingestellt und nie wieder drüber gesprochen. Die Schilddrüse ist klein, aber sie reguliert die zentralen Prozesse unseres Stoffwechsels. Unterfunktion und Überfunktion sind keine Diagnosen, sondern Signale. Signale dafür, dass der Organismus aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und genau deshalb lohnt es sich, die Schilddrüse nicht isoliert zu betrachten, sondern immer im Kontext des gesamten Systems. Ich hoffe, dass für euch dieser Deep Dive die Perspektive auf die Schilddrüse nochmal geschärft hat und dass ich euch einen guten Überblick vermitteln konnte. Wenn das so ist, freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder gerne auch unseren Podcast abonniert. Da freuen wir uns sehr drüber. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast mit Menschen teilt, die das Thema rund um Schilddrüse interessieren könnte, damit wir diese spannenden Informationen vielleicht untereinander teilen können. Ich freue mich auf die nächste Episode und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.